Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Susanne Führer, guten Morgen. Und in der kommenden Stunde werden wir über Linda sprechen, über die rote Emily, vielleicht auch über den blauen Schweden. Und warum? Das sind nämlich alles Kartoffelsorten. Und mein heutiger Gast ist ein Kartoffelbauer, Carsten Ellenberg, der Kartoffeln anbaut und auch selbst züchtet. Erstmal herzlich willkommen, Herr Ellenberg.
Ja, guten Tag.
Ich bin gestern Abend nochmal recherchemäßig unterwegs gewesen und bin in meinen Supermarkt gegangen um die Ecke und auch in meinen Bio-Supermarkt und habe dann mal gezählt, wie viele Kartoffelsorten die im Angebot haben. Und es ist wirklich ein großer Supermarkt, so im Zentrum von Berlin, und der Bio-Supermarkt zusammen, wenn ich mich nicht verzählt habe, 14 verschiedene Sorten. Wie viel haben Sie denn im Angebot?
Hey, 14 ist schon ganz schön viel. Also ich bin eigentlich weniger gewohnt, wenn ich selber mal rumgucke. Also wir haben 35 Kartoffelsorten im Angebot plus ein paar Sorten als Pflanzkartoffeln, nochmal 10 dazu. Und insgesamt bauen wir 150 Kartoffelsorten an. Also verkaufen nicht alle, sondern testen, entwickeln einige, gestalten. Und ich züchte auch neu, sodass ich einige im Reservoir zurückbehalten möchte, um später vielleicht rückgreifen zu können.
Ich muss Ihnen ja gestehen, dass ich von der roten Emily und dem blauen Schweden vor dieser Sendung noch nie was gehört hatte. Aber damit gehöre ich wahrscheinlich nicht zu einer Minderheit, oder?
Nein, die sind nicht so bekannt. Also blauer Schwede ist eine Traditionssorte. Herkunft ist unbekannt. Wird auch Blue Congo genannt. Eine blaufleischige, robuste, ältere Sorte. Und die rote Emily, die haben wir selber gezüchtet bei uns auf dem Hof. Also eine neuere Sorte von 2012, die praktisch ein rotes Fruchtfleisch hat und sehr cremiges Aroma.
Wir müssen diesen positiven Eindruck von dem Berliner Supermarkt doch gleich wieder etwas Wasser in den Wein schütten. Ich habe nämlich Herrn Ellenberg, während die Musik lief, gerade mal die Sorten vorgelesen, die ich da gestern gefunden habe. Ich habe mir die auch tatsächlich aufgeschrieben in mein Notizbuch. Also es geht darum, wie viele Kartoffelsorten hat mein Supermarkt im Angebot. Und da bin ich jetzt, also als erstes habe ich aufgeschrieben, Herr Ellenberg, Drillinge, rotschalige, Ackergold. Und dann eine Sorte, die heißt Speisefrühkartoffeln aus Ägypten.
Das sind jeweils keine Sorten, sondern das sind Oberbegriffe. Also Drillinge sind kleine Kartoffeln, das können viele Sorten sein. Einfach weil sie klein fallend sind, sind sie sehr aromareich und kann man auch mit Schale gut essen. Also kochen schneller durch, weil sie kleiner sind. Rotschalige können viele Sorten sein, die rotschalig sind. Ja, und das ist nur so ein Oberbegriff. Ackergold ist ein Werbename von einer Kartoffelschiene, also auch keine Sorte. Und ägyptische Frühkartoffeln, praktisch werden so einige bezeichnet, wo verschiedene Sorten das beinhalten können. Hm. Und richtige Namen müssten es dann schon sein.
Was ist mit Ballerina und Lilly?
Ja, das sind Sorten, genau, das ist richtig. Das sind verschiedene Sorten und die unterscheiden sich dann auch vom Aroma, vom Geschmack, also und dann auch von der Kocheigenschaft manchmal.
Ja, und apropos verschiedene Sorten, liebe Hörerinnen und Hörer, hier auf dem Studiotisch liegen jetzt drei Tüten Kartoffeln von Kartoffelvielfalt, so heißt der Hof von Herrn Ellenberg, Hobby Kartoffeln Exotik, was haben wir da noch? Moment. Klassik und Feinschmecker. Machen wir doch mal die Feinschmeckertüte auf, Herr Ellenberg.
Ja. Wir haben hier praktisch eine Tüte, da ist vielleicht circa 1 Kilogramm Kartoffeln drin. Da sind 7 Sorten drin. Reiße die einfach mal auf, das geht schneller.
Brauchen wir doch keine Schere.
Ja. Hier sind 7 Knollen und jede Knolle ist eine andere Sorte.
Schicken Sie doch mal aus.
Kollern wir mal aus.
Aha.
Ein bisschen Erde ist dabei. Wir haben auf der Tüte eine Abbildung von jeder Sorte.
Liebe Kollegen, die eher nach uns kommt hier in der Sendung, entschuldigt bitte, hier liegt jetzt so ein bisschen Sand rum.
Ja, oh, Bioerde, ne? Ist nicht schlimm. Also hier sind jetzt 7 verschiedene Knollen und jede Knolle ist eine andere Sorte. Wir haben in der Tüte praktisch auf der Tüte eine Abbildung dieser Sorte, sodass man sie, wenn man sie aufmacht, sieht, welche Knolle welche Sorte ist.
Also ich sag mal jetzt so optisch würde ich jetzt sagen, da sind jetzt 2, die sind braun, 2 gelbe, eine wirklich rote und 2 so rötliche.
Ja. So kann man sie
länglich,
grob unterscheiden.
Länglich, rund, klein und dick.
Ja, wir können sie einfach mal der Reihenfolge nach beschreiben oder von der Sorte. Hier haben wir einmal die Bamberger Krummbeere, auch Bamberger Hörnchen genannt. Eine längliche, etwas verwachsene, zapfenähnliche Sorte von 1840. Eine alte deutsche Sorte, die wir mit erhalten und gerettet haben. Und ja, das ist so von der Form her ideal zu unterscheiden.
Mhm.
Dann haben wir hier eine rot-gelb gescheckte.
Jetzt ist haben Hecke Sie denn auch ein Messer dabei, Herr Ellen? Da können wir die mal aufschneiden.
Ja, oder? Nicht in der Tasche, ich bin ja hier nicht bei der Arbeit, wenn Sie eine haben.
Aber
ich
nehmen
kann
wir mal,
sie aufbrechen
wir nehmen
sonst.
Mal hier die. Mensch, Knut Hansum. Nee, wie heißt der?
Stups. So, jetzt habe ich es aufgebrochen. Das ist die Sorte Nemo, eine tiefgelb fruchtfleischige Kartoffel.
Ja.
Hat eine rot-gelbe Schale. Mhm. Das ist eine neuere Sorte, die kommt aus Holland. Und ist
also nur außen rot, aber innen rot, weiterhin
gelb. Also gelb. Sieht lustig aus, hat auch einen tollen Namen, Nemo. Und ja, ist praktisch innen schönes gelbes Fruchtfleisch. Ist auch sehr locker vom Aroma her. Lässt sich als Salzkartoffel verwenden, aber auch als Pommes ganz gut. Also von daher ist sie dann auch ganz
und
gut.
Und diese längliche rote, die würde ich jetzt auch gerne mal sehen. Genau, die.
Das ist praktisch, ich mache sie einfach mal auf.
Na, Gott, wie hieß, oh, die ist rot. Innen ja. Hat aber ganz innen doch noch wieder einen hellgelben, also außenrum einen weißen Rand sozusagen.
Ja.
Dann ist sie rot und innen ist sie dann wieder so hellgelb.
Genau, das ist unsere Rosemarie.
Rosemarie.
Mhm. Ja, die haben wir selbst gezüchtet. Das ist die Schwester der roten Emily und Violetta. Das sind also drei Geschwister, die wir entwickelt haben. Und sie unterscheiden sich auch sehr. Rosemarie hat also ein rosa Fruchtfleisch und eine rote Schale und ist festkochend und hat ein sehr leckeres Aroma, sehr kräftig.
Die sind jetzt ja aber alle roh, diese Kartoffeln. Logischerweise würde das jetzt einen Sinn ergeben, die jetzt so zu probieren?
Nein, also gut, manche mögen sie auch praktisch roh, aber ich esse lieber gekocht. Ist auch ernährungsphysiologisch sinnvoller wegen der Eiweißaufspaltung. Und dann ist es gut, sie praktisch mit Schale zu kochen. Und wenn man sie dann probiert, dann kann man sie auch unterschiedlich das Aroma dann praktisch feststellen.
Machen Sie denn auch so, also es gibt ja auf Weinhöfen gibt es ja so Weinverkostungen. Weinhöfe, das heißt anders. Ich bin heute noch nicht ganz wach. Machen Sie dann auch so Kartoffelverkostungen bei sich?
Ja, das machen wir selber innerhalb der Familie oder mal mit Mitarbeitern und mit Freunden. Also nicht im großen Stil, weil das wäre dann sehr zeitaufwendig. Und es ist ja so, man muss auch das Probieren, das Schmecken noch wieder lernen. Muss sich selbst eichen und verschiedene Variationen testen, so wie beim Wein dann ja auch. Dann hat man Profis, die können da schon Aromenbeschreibungen mitgeben. Und so kann man dann langsam anfangen und sich auch das Aromenfinden aneignen. Und so probieren wir zum Beispiel 7 Knollen, die liegen dann auf einem Teller. 7 verschiedene Sorten sind das und probieren sie dann quer. Das heißt, man darf sie nicht ganz aufessen, sondern immer nur ein Stück. Dann probiert man die nächste Knolle. Also wenn sie
aber man darf sie aufessen, also nicht wie bei der Weinverkostung, wo es wieder ausgespuckt wird?
Nein, ist ja kein Alkohol drin, sondern ist sehr lecker, also ist auch sehr gesund. Und man schluckt es runter. Nur ist es gut, wenn man immer noch ein Stück zurückbleibt, liegen lässt, weil man dann noch wieder quer probieren kann, damit man im Kopf
weiß, nochmal im Vergleich.
Wie ist es im Verhältnis zueinander. Und dass, wenn man dann nachher den Bonitur gibt oder Zensuren, dass man nochmal quer probieren kann. Und das Interessante ist dran, wenn man mit 10 Leuten zum Beispiel am Tisch sitzt, die Aromenbeschreibung, die Noten auch nachher, die sind sehr unterschiedlich. Also manch einer gibt einer Sorte eine 1 und der andere gibt dann eine 6. Und das finde ich ist auch toll.
Ja, aber sagen Sie mal, schmecken denn Kartoffeln wirklich so verschieden?
Ja,
ich glaube, die meisten Menschen kennen also mehlig, vorwiegend festkochend und festkochend.
Ja, das sind Kocheigenschaften, wie man sie dann in der Küche verwenden kann. Das heißt, wenn man sie aufschneidet.
Aber der Geschmack, wie beschreiben Sie denn das? Wird sich am Gaumen etwas bitter im Abgang oder wie, ähnlich wie?
Ja, sehr mild, cremig, butterig, feinwürzig, kräftig, erdig, herb, nussig. Ja, also manche sind leicht süßlich auch. Das ist die, ein bisschen kommt manchmal die Nemo auch dazu oder die Mayan Twilight, andere Varianten. Also die sind sehr, sehr unterschiedlich, die Aromen. Man muss es also selber erfahren, probieren, untereinander schmecken und jeder schmeckt es auch anders. Und das finde ich toll. So wie wir einzigartig sind, sind die Sorten auch einzigartig und man muss einfach lernen zu probieren und dieses erfahren und das ist dann auch ein Genuss. Und man, ja, es macht einfach viel Spaß.
Aber ich meine, normalerweise sind Kartoffeln doch Beilage. Ja? Also man geht ins Restaurant und ich sage, ja, ich nehme den Fisch und dazu Pellkartoffeln. Und mein Essenspartner sagt, ich nehme das Steak und dazu Bratkartoffeln. Und dann frage ich ja nicht nach der Kartoffelsorte. Vielleicht sollte ich das mal.
Ja, bei uns zu Hause ist die Kartoffel das Hauptgericht und man überlegt, was wir dann dazu essen. Und wenn man dann weiß, die Sorten schmecken so oder so verschieden, dann ist es interessant, ein anderes Stück Fleisch oder Gemüse dazu zu nehmen, eine andere Soße, was dazu passt zu der Kartoffel halt, damit man das dann fein aufeinander abstimmt. Und ja, dann ist es ein Genuss einfach. Also klasse. Also zu empfehlen ist natürlich immer Pellkartoffeln. Und ich esse am liebsten immer bunte Bratkartoffeln. Ne?
Und warum sind Pellkartoffeln zu empfehlen?
Ja, einmal, weil wenn sie mit Schale gekocht werden, das Aroma noch in der Knolle drinne bleibt. Man kann die Schale nachher abpellen. Und wenn sie dann langsam gekocht werden, langsam gedünstet werden, dann ist auch wenig Aroma, was auch trotzdem noch ins Kochwasser übergeht. Also die Knolle mit ihren Aromen voll noch erhalten. Und dann schmeckt man es am besten.
Aber trotzdem isst Carsten Ellenberg am liebsten Bratkartoffeln.
bunte Bratkartoffeln.
Und wir gehen hier jetzt wieder auf den Acker, beziehungsweise diesmal ins Labor mit Carsten Ellenberg, der Kartoffeln nicht nur anbaut, sondern auch selbst züchtet. Sie haben gerade schon von den drei Geschwistern gesprochen, Herr Ellenberg, die bei Ihnen nicht Drillinge heißen. Das ist ziemlich ungewöhnlich für einen Bauern, ne? Dass der eigene Kartoffelsorten züchtet, oder?
Ja, im Ursprung ist es so, dass der Landwirt oder Gärtner ja auch praktisch Kartoffeln selber gezüchtet hat. Also vom Jäger und Sammler wurde man ja zum Gärtner und hat dann entsprechend die Früchte so entwickelt. Und das hat sich in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten eigentlich erst selektiert, dass es dann richtige Zuchtbetriebe gibt, die dann sich darauf spezialisiert haben, die Sorten zu entwickeln von einer Kulturpflanze. Und Landwirte praktisch die praktische Arbeit machen, praktisch die Vermehrung dieser Pflanzen und den Anbau zu Speisefrüchten halt. Aber im Kernbereich haben ja Landwirte die Kartoffeln gezüchtet. Und das war früher in Peru zum Beispiel. Die Indianer haben die ersten Kartoffelsorten vor über 10.000 Jahren entwickelt.
Da kommt die Kartoffel nämlich her.
Kartoffelzüchter, genau. Mhm.
Ja, das haben wir nämlich gerade auch noch mal erfahren, das können wir auch unseren Hörern verraten, von unserer Sendungsassistentin Katharina Bruch, die kommt nämlich aus Peru und da kommt die Kartoffel her. Sie, Herr Ellenberg, sind aber, habe ich gelesen, der einzige bäuerliche Öko-Kartoffelzüchter in Deutschland. Das haben wir noch gar nicht gesagt, dass Sie Biobauer sind.
Ja.
Und wie machen Sie das? Wie entwickeln Sie denn neue Sorten?
Ja, ganz einfach, wie die Natur es theoretisch auch macht, sodass ich praktisch den Pollen von einer anderen Pflanze, einer Blüte entnehme und diesen Pollen zu einer anderen Blüte, einer anderen Pflanze von Hand rüber transportiere, also von Hand, und diesen Pollen an der Blütenspitze der Narbe vor der Anthere dann drauftupfe. Und wenn es gelingt, dann ist diese Blüte befruchtet, so wie der Wind es auch machen könnte, wie die Biene es machen könnte, so mache ich es gezielt von Hand. Und wenn es dann fruchtet, dann entsteht in dieser Blüte eine kleine Beere, wie bei einer Tomate. Und diese kleine Beere beinhaltet nachher, wenn sie ausgereift ist, dass sie dann auch viele kleine Saatkörner drin hat. Das sind so circa 50 Stück pro Beere. Die werden dann später nach einem gewissen Ausreifen dann ausgewaschen und getrocknet und im nächsten Frühjahr dann ausbekehrt, ausgesät. Und dieses mache ich dann, jedes Korn hat so einen eigenen Platz, so ein kleines Gefäß. Und bei den Kartoffeln ist es so, dass jedes Korn eine neu werdende Sorte ist. Das heißt, sie unterscheiden sich, haben zwar einen eigenen Familienstammbaum, selbst aus einer Beere sind es alles verschiedene. Und das ist das Interessante daran, so hat man dann ruckzuck viele tausend Saatkörner aus der Zucht mit vielen Beeren und viele tausend neue Sorten oder werdende Sorten, sogenannte Genotypen. Und das wären dann Zuchtstämme. Und später selektieren wir diese, sodass von den vielen tausend Zuchtstämmen, die wir dann am Feld anbauen, kontrollieren, bewerten und nachher in der Küche auch nach der Ernte probieren, wie sie dann schmecken. Und da muss man schon nach einem System vorangehen, damit man vorwärts kommt. Und es
das Querprobieren habe ich jetzt von Ihnen gelernt.
Genau, und somit dann lernt man ja auch, wenn sie schon schlecht riechen oder so, dann probieren wir sie gar nicht, die schmecken dann gar nicht. Also dann hat man, wenn man tausende nachher im Winter probiert, dann so ein schnelleres Verfahren. Und letztendlich testen wir sie dann. Und die guten werden dann selektiert. Das sind also meist 10%, die ich übrig lasse nach dem Anbau und nach dem Geschmackstest, die das nächste Jahr wieder angebaut werden.
Also ich halte mal fest, erstmal Ihre Züchtungen sind auf jeden Fall, die laufen sozusagen so wie bei Mendel ab, ja? Und noch nicht mit moderner Gentechnik. Sie greifen da also nicht ein, sondern sie kreuzen und gucken, was dann dabei herauskommt. Wie lange dauert es denn von so Ihren ersten Versuchen, wieso eigentlich Labor, werden dann diese kleinen Pflänzchen, müssen die dann ganz besonders gezüchtet werden bis zur
Ja, das ist zweierlei. Da muss man einmal unterscheiden. Es gibt also die Neuzucht und dieses findet eigentlich im Gewächshaus oder draußen im Garten oder auf dem Feld statt, so wie die Natur es auch macht. Und so nehme ich die Evolution als Beispiel praktisch, wo ich von lerne, wie es in der Entwicklung geschichtlich weiter sich entwickelt hat, wie ich das mit den Kartoffeln auch mache. Das ist also Härtetests, schlechtes Wetter oder so weiter mitmachen. Und das ist einfach ganz natürlich draußen auch. Zweierlei, wenn ich jetzt eine Sorte gefunden habe, nach vielen Jahren Tests und Entwicklung, also es kann 9 oder 10 Jahre dauern, bis ich eine Sorte entwickelt habe.
Ach doch,
Dann möchte ich diese Sorte erhalten. Das heißt, wenn ich sie dann eine Knolle nur habe und sie aufesse, dann kriege ich sie ja nie wieder. Das ist einmalig. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich immer einen Rest übrig aufbewahre. Und sie müssen hygienisch sauber sein. Das heißt, Bakterien pilzfrei in sich und virusfrei vor allen Dingen auch. Also es gibt also Kartoffelviren, die führen dazu, dass die Kartoffeln schlecht wachsen und die man schlecht eliminieren kann. Somit würde ich das weiter transportieren oder weiter vermehren, wenn ich sie weiter vermehre.
Auch wenn sie noch so lecker schmeckt, fällt sie dann aus.
Das heißt, sie würde dann wenig Ertrag bringen und dann auch nicht mehr das Aroma bringen, weil sie dann schlecht wächst und von der Form auch sehr kugeliger werden könnte. Somit gibt es heutzutage weltweit ein systematische Erhaltungszucht, sagt man von den Kartoffeln, dass man praktisch einen kleinen sterilen Raum, ein sogenanntes Kartoffellabor aufbaut, wo kleine Stecklinge der Kartoffeln wachsen. Das heißt, sie werden genetisch nicht verändert, sondern bleiben steril als kleines Pflänzchen in einem durchsichtigen Gefäß mit Nährmedium drin wachsend in einem Raum, wo künstliches Licht ist. Und wo sie dann praktisch in einem kleinen, da wachsen. Und alle 3 Monate, 4 Monate wachsen sie dann in diesem Gefäß bis zum Deckel gegen. Dann müssen sie wieder in einer sterilen Box, also praktisch wird dieses Gefäß aufgemacht und dann werden die Pflänzchen wieder klein geschnitten zu neuen Stecklingen und wieder in ein neues Gefäß umgepackt.
Und das machen sie alles auf ihrem Hof?
Ja, da haben wir dafür eine Räumlichkeit und eine Mitarbeiterin, die das gestaltet. Und dieses muss man dann wiederholt machen, weil es eine lebende Pflanze ist und aufpassen wegen der Hygiene. Und dann werden sie praktisch Keim oder Bakterien oder virusfrei bleiben sie, wenn sie vorher so auch sauber reingekommen sind. Und das ist die Basis. Und von hier aus kann ich dann viele Stecklinge auch vermehren, die ich dann wieder aus dem Labor raushole und ins Gewächshaus packe, in Substrat stecke und wo sie dann groß werden. Mhm. Und dann kann ich die Vermehrung gestalten. Und dies ist sehr aufwendig, aber eben wenn ich diese Sorte so gesund erhalte, so früher in Peru war es so, da hat man die Kartoffeln oben auf dem Berg angebaut, weil dort wenig Schadorganismen sind. Frost im Winter und so weiter und im Tal die Speisekartoffeln. Hier macht man es mehr an der Küste, aber das Sicherste ist halt so ein Labor, wo man dann sicher sein kann, diese Entwicklung, die Jahrzehnte, jahrelang dauert, also wenn man Vorkreuzung macht, dass man sie auch aufbewahrt und dann hat das seine Frucht.
So, und jetzt kommen wir tatsächlich zur roten Emma Lee. Das ist nämlich eine Züchtung von Ihnen. Haben Sie sie eigentlich auch dabei? Ist die in einem der anderen Beutel versteckt? Die ist nämlich im vergangenen Jahr zur Kartoffel des Jahres gewählt worden von so einer Kartoffelorganisation, in der so verschiedene 10 verschiedene Organisationen drin sind. Ja. Also herzlichen Glückwunsch nachträglich zur Kartoffel des Jahres. Womit hat denn die rote Emma Lee diesen Preis verdient? Und zeigen Sie sie mal.
Das sind ja so viele Sorten hier, dass ich auch nicht die falsche raushole. Ja. Sehen Sie, jetzt ist die Kartoffeltüte Exotik. Da ist Rote Emily, Rosa Tannenzapfen, Mayan Twilight, Larat, der blaue Schwede drin, Franzelin und Eggeblom. Und da kann man anhand der Abbildung sehen, welche das ist. Und die Rote Emily ist ja eine längliche, rotschalige und rotfleischige Kartoffel auch. Die kann ich dann nochmal aufbrechen. Boah. Und man sieht auch, wenn man sie im Verhältnis sieht zu der Rosemarie, hat ein anderes rotes Fruchtfleisch.
Anderes Rot, ja, ein bisschen mehr so ins Violettere fast gehend.
Ja, so ein bisschen so leicht. Und praktisch, ja, er hat auch ein anderes Aroma. Also wir haben sie gekreuzt mit einer Peru-Sorte, mit einer französischen Landsorte. Dann haben wir eine modernere Sorte mit reingebracht und die legendäre schottische Highland Bougainvillea Red mit eingekreuzt.
Aha,
und daher kommt dieser Farbstoff. Also praktisch, es ist ja Natur, wenn man aus Peru das kennt. Die Kartoffeln sind da natürlich verschieden von der Farbe. So blau, rot, rosa, gelb, weißfleischig. So dass was ganz natürlich ist. Und hier hat man eigentlich mehr, kennt man das Gelbfleischige. Und das hat uns fasziniert, als ich das kennengelernt habe mit dieser Vielfalt aus den Genbanken weltweit, wo ich was eingesammelt habe. Was Vergessenheit geraten ist. Also diese Vielfalt muss man noch ein bisschen lebendig machen. Deswegen haben wir diese Highland Bougainvillea Red mit eingekreuzt und daraus sind so viele, viele verschiedene Farben gekommen. Und in der anderen Tüte haben wir auch die Violetta. Und die Violetta ist die dritte von dieser Geschwisterrunde. Ne?
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Der Biobauer Carsten Ellenberg ist zu Gast, der auch als Retter der Linda bekannt ist. Die Linda ist ja, glaube ich, eine der Kartoffelsorten, Herr Ellenberg, die meisten irgendwie kennen, schon mal davon gehört haben. Die gibt es zum Beispiel auch in meinem Biomarkt, wie gestern meine Recherche ergeben hat. Ja. Und diese Linda wäre eigentlich fast verschwunden. Sie haben sie gerettet, aber wieso wäre die denn verschwunden? Die war doch mal überall im Angebot, die war doch mal sehr beliebt.
Ja, es ist eigentlich eine tolle Sorte und immer noch und sie ist ja am Markt bekannt gewesen. Viele Landwirte haben sie angebaut.
Sie bauen sie auch noch an, ne?
Viele Verbraucher haben sie gerne gegessen. Ich vermute, das liegt daran, also Kartoffelsorten haben auch einen Sortenschutz. Das ist etwas vergleichbar mit einem Patentrecht und dieser Sortenschutz geht nur 30 Jahre. Das heißt, dann kann der Sortenschutzinhaber eine Lizenzgebühr erheben, womit er sich refinanzieren kann in der Zucht. Das ist auch gut so. Und nach 30 Jahren, sagt das europäische Gesetz, ist die Sorte frei, dann kann sie ein Jedermann anbauen. Also gibt es diesen Sortenschutz nicht mehr.
Wie in der Literatur.
Ganz normal.
Jeder und, kann heute in Dostojewski.
Ja, ich vermute, dass die Linde einfach zu gut gewesen ist und am Markt zu stabil, dass der ehemalige Sortenschutzinhaber Angst hatte, dass die Sorte gegenüber den neuen Sorten zu dominant ist und dass man neuere Sorten nicht so gut verkaufen könnte, die dann wieder Sortenschutz beinhaltet. Das heißt, dieser Verdrängungswettbewerb würde nicht auf dem freien Markt stattfinden, was eigentlich üblich ist, sondern so hat er die Sorte rausgetickt, beim Bundessortenamt von der Sortenliste rausgenommen, innerhalb der Sortenschutzzeit, und kein anderer konnte die Sorte übernehmen, weil ja noch Sortenschutzbestand. Einen Tag danach war sie aus der Liste getilgt und dann mussten wir einen Antrag stellen beim Bundessortenamt wie eine neu gezüchtete Sorte. Dann wurde sie geprüft.
Du liebe Güte, Bundessortenamt, Sortenamt. Und was haben Sie dann gemacht, Herr
Ende? Ja, wir haben natürlich mit dem Sortenschutzinhaber gesprochen, ob es nicht möglich ist, sie doch noch am Leben zu halten, sodass wir sie alle anbauen und essen können. Wir haben mit dem Bundessortenamt gesprochen und jeweils sind wir da gegen eine offene Wand gelaufen und haben da keine Vorteil oder keine Entwicklung gesehen.
Also
und
gegen eine Wand, nicht offen.
Ja, also praktisch so, dass wir da gemerkt haben, es hat nicht so doll wehgetan, aber wir sind verzweifelt, wussten nicht weiter, wie wir da vorangehen konnten. Wir haben dann den Rettet Linder Freundeskreis gegründet mit vielen Landwirten, Verbrauchern, Umweltgruppen und haben das in der Presse offen getan.
Rettet Linder. Genau, ja, da gab es auch viele Berichte in der Presse.
Genau, und das war einfach toll. Und dadurch ist Linder einmal bekannter geworden noch wieder. Also das Gegenteil ist stattgefunden, was der Züchter eigentlich haben wollte, dass sie verschwindet und die anderen Sorten auf den Markt kamen. Sicherlich sind andere Sorten auch auf den Markt gekommen, bekannt geworden, das ist gut. Aber letztendlich mussten wir uns auch darum kümmern, wie kriegen wir es rechtlich durch. Und dann haben wir einen Antrag in Großbritannien gestellt auf Sortenzulassung, weil wir etwas gemerkt haben, beim Bundessortenamt ist es vielleicht etwas schwieriger. Vielleicht arbeiten andere Kräfte, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber es ist schwierig. Man merkt einfach, wenn man nicht gesagt bekommt, okay, wir können alles wieder regeln, sondern es ist, wer sind wir denn, so wurden wir gefragt, sodass wir dann gesagt haben,
also
dann
Großbritannien.
Hatte ich Partner in Großbritannien aus der Zucht heraus, mit anderen Sorten auch schon gesprochen und im Amt praktisch die Sorte Linder wieder neu angemeldet. Und in Großbritannien sagte man dann, die haben praktisch mit dem Kopf geschüttelt, das ist dort nicht möglich, dort eine Sorte vom Markt zu nehmen. Wenn sie beliebt ist, dann bleibt sie in der Liste für Pflanzkartoffeln und kann als Pflanzkartoffel verkauft werden. Und nach deren Prüfung wurde sie 2009 dann neu zugelassen. Parallel wussten wir natürlich nicht, wie das in Großbritannien ist, haben das in Deutschland aber auch angemeldet. Und 2010 ist sie dann in Deutschland auch zugelassen worden. Somit konnten wir sie wieder als Pflanzgut praktisch produzieren.
Aber trotzdem, das mit Großbritannien war schon der erste wichtige Schritt. Denn wenn eine Sorte in einem Mitgliedsland der EU zugelassen ist, dann muss sie über ein weiteres Argument gegen den Brexit, Herr Ellenberg.
Genau, also Großbritannien hat uns geholfen, Linder zu retten. Da haben wir uns auch sehr bedankt darüber. Und dort sind die Leute sehr stolz drauf gewesen, dass sie uns helfen konnten. Und ohne Großbritannien hätten wir es vielleicht nicht geschafft. Theoretisch in anderen EU-Ländern auch. Also EU ist ein Land gesehen. Und wenn man in einem Land eine Sorte angemeldet hat und sie gelistet ist, darf man sie überall in der Europäischen Union anbauen und verkaufen. Sicherlich, wenn Großbritannien jetzt raus ist mit dem Brexit, aber sie haben die Linder ja auch, ist dort auch noch gelistet. Also sie ist in Großbritannien gelistet und in Deutschland. Das heißt, Linder lebt auch außerhalb der Europäischen Union weiter. Dafür haben wir gesorgt.
Also alle Freunde der Linder danken Carsten Ellenberg, dem Retter der Linder. Herr Ellenberg, wie sind Sie eigentlich Bauer geworden?
Ich bin zu Hause groß geworden, auf dem Bauernhof geboren. Und
also Ihre Eltern waren auch schon Bauern?
Also in vielen Generationen zuvor wurden bei uns wurde Landwirtschaft betrieben und dann auch Kartoffeln angebaut. Und da bin ich mit allen Sachen vertraut gewesen als Kind und als junger Mann groß geworden. Und dann wollte ich immer Bauer werden. Das ist einfach schön. Ne?
Was ist denn das Schöne am Bauern sein?
Ja, man ist in der Natur, man arbeitet mit der Natur. Es ist die Herausforderung, es ist jeden Tag wieder was Neues. Man produziert auf dem Feld ja Lebensmittel für Menschen, damit sie sich ernähren. Also es ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und man hat auch ein bisschen den Markt. Also das heißt, ich muss ein bisschen mich am Markt auch orientieren. Ja, und also jeden Tag neue Herausforderungen. Und
das Wetter zum Beispiel?
Einfach, genau, da habe ich einen weiteren Chef letztendlich, der mir sagt, was
Sie
ich da machen
wie
kann.
Haben Sie denn den letzten unglaublich trockenen, langen Sommer überstanden?
Ja, war ganz schön hart. Also wir haben zum Glück bewässern können, haben also eine Beregnung für unsere Felder gehabt und konnten die Felder bewässern und haben dann jeden Tag viel Arbeit gehabt, die Leitung zu legen, anzustellen, die Beregnungskanonenmaschinen zu kontrollieren. Und so habe ich noch nie berechnet. Auch das war aber gut, deswegen konnten wir einiges noch retten. Nicht alles richtig, es reichte nicht ganz, aber ja, es hat viel Arbeit gemacht, viel Nerven gekostet, weil man war ja manchmal einfach zweifeln, weil immer wieder kein Regen kam. Und wie geht es denn weiter? Ne? Und so muss man jetzt sich ein bisschen weiter vorausschauen. Ein Jahr zuvor war es sehr nass, da hatten wir viel zu viel Regen. Faktisch fast die doppelte Menge, das Jahr danach fehlt es. Also wir sehen in der Landwirtschaft, also Natur draußen, die Extreme werden mehr. Also Schwankungen gab es ja immer, das ist klar, aber die Extreme werden kurzzeitig einfach mehr. So müssen wir uns dem aus der Landwirtschaft anpassen. Wir können wahrscheinlich diese Wettergeschichte nicht anders so beeinflussen. Nur natürlich aufpassen, dass da nicht noch mehr passiert.
War denn Ihr Vater auch schon Kartoffelbauer?
Ja, von ihm habe ich den Kartoffelanbau sehr gut gelernt. Auch die Wichtigkeit, die Sorten zu schätzen und sie gut zu behandeln. Und habe gelernt, dass Kartoffel ja eine sehr dankbare Frucht ist, ertragreich ist, auch gewinnbringend ist für den Landwirt und für den Verbraucher sehr gut schmeckt und sehr gesund ist. Und somit habe ich das gelernt, auch von den von der Sortenvielfalt.
Also der hat Sie schon auf die Kartoffel gebracht?
Ja, die ersten Kartoffeln habe ich bei uns im Garten als Kind angebaut. Und mein Vater hat mir das gezeigt von Hand, also die auch hochgehäufelt und dann kontrolliert. Und dann hat er sie anerkannt, das heißt bereinigt, habe ich sie vorher, sodass sie auch als Saatgut für ihn verwendbar wären. Ne, das durfte man nicht offiziell machen, das hat er mit mir so gemacht im Spiel. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie wichtig es ist, dass sie gut wachsen, dass auch gesunde Kartoffeln das nur sein dürfen. Ja, und dann hat er sie mir nachher abgekauft und habe ich gelernt, als Kind, da kann man gutes Geld verdienen. Und dann wurde es mehr und mehr.
Und heute eben über die über 100 Sorten, die Sie auf Ihrem Hof anbauen. Wie viele Menschen arbeiten denn auf Ihrem Hof?
Ja, wir haben jetzt 10 Mitarbeiter, die zusätzlich mitarbeiten. Meine Frau ist noch da, der Sohn Hannes und Sohn Julius sind dabei und ich. Also sind wir 14 Personen jetzt und durch die Vielfalt haben wir viel Arbeit, da wir die Kartoffeln ja auch über unseren Onlinehandel praktisch verkaufen. Also mit kartoffelvielfalt.de kommt man zu unserer Seite und dann verkaufen wir jeden Tag die Kartoffeln verpackt mit Postpaketen zu Endverbrauchern, schicken wir sie nach Hause und das macht Arbeit, deswegen brauchen wir eigentlich mehr Leute manchmal, ne?
Genau. Hier ist weiterhin Carsten Ellenberg zu Gast, ein Bio-Kartoffelbauer, der gerade erzählt hat, dass auf seinem Hof 14 Menschen arbeiten, also Sie, Ihre Ehefrau und die beiden Söhne, Hannes und Julius und dann noch 10 Angestellte und dass Sie, so habe ich das zumindest gerade verstanden, glaube ich, hauptsächlich vom Online-Handel leben, oder?
Ja, das hat sich so entwickelt. Wir haben also klein angefangen, gesehen, wie andere Online-Händler auch viele Sachen transportieren und verkaufen, unter anderem auch unsere Kartoffeln. Und da haben wir gesagt, das können wir auch alleine machen, direkt vom Hof, weil letztendlich weniger Händler dazwischen sind, desto mehr Geld verdienen wir. Wiederum auch die Verbraucher bekommen es dadurch etwas günstiger und weniger Transport- oder Handelszeiten gehen drauf, sodass die Kartoffeln recht schnell frisch eingepackt werden und gut bei den Kunden ankommen.
Aber Sie machen schon auch Hofverkauf?
Ja, ab Hof verkaufen die Kartoffeln dann gleichzeitig auch.
Aber Sie beliefern jetzt nicht Bio-Supermärkte oder Restaurants?
Doch, wir haben verschiedene Gastronomen-Restaurants, die wir auch beliefern. Da geht manchmal eine ganze Palette Kartoffeln hin, also nicht unbedingt Pakete. Es kommt auch ein extra LKW manchmal rum für den Naturkost-Großhandel, wo wir dann über den Handel auch einzelne Bioläden mit beliefern. Das wird auch langsam immer mehr. Und zusätzlich haben wir auch unsere Pflanzkartoffeln, die wir anbauen und verkaufen, dass also Gärtner unsere Kartoffeln auch einkaufen, aber auch andere Bauern, sodass wir dann unsere Vielfalt streuen. Und da wir den kurzen Weg zu den Verbrauchern ja auch haben und Gärtnern, haben wir die Marktanalyse ja auch schnell und kriegen die Rückkopplung, die PR, welche Sorten gut ankommen und welche nicht. Und jedes Jahr ist auch verschieden, das ist die Natur einfach. Sie schmecken auch jedes Jahr verschieden, die Kartoffeln. Mhm. Ja, beim Wein weiß man das. Mhm. Und jeder Verbraucher schmeckt das auch wiederum anders. Und so entwickeln wir dann auch wieder andere, neuere Sorten oder gucken, wo es weltweit besondere Sorten gibt, die wir hier anbauen können.
Ich habe mich gestern auch mal durch Ihren Online-Shop da geklickt. Das geht los mit der Eggeblomme und über Heideniere,
ja, die ist auch lecker.
Mandelkartoffel. Ich muss mal sagen, Herr Ellenberg, Ihre Kartoffeln sind nicht billig. Also die Heiderose kostet 3,80 das Kilo, Der blaue Schwede 4,20 und der Angeliter Tannenzapfen sogar 5,60, also alter Schwede, 5,60 Euro für ein Kilo Kartoffeln. Ja, warum sind die so teuer?
Es ist so, dass wir einmal die Erhaltung gewisser Sorten selber machen. Zum Beispiel, wie ich erzählt habe, mit unserem kleinen Kartoffellabor, dass wir die Sterilhaltung, die Entwicklung, die Vermehrung selber gestalten und insgesamt sind es ja kleinere Mengen. Das heißt, der ganze Aufwand ist höher für das Produkt, was ich nachher im Verkauf bringe. So muss ich das halt multipliziert raufrechnen, damit ich auch Gewinne erwirtschafte. Wenn ich dieses also zum gleichen Preis mache, wie ich die herkömmliche Sorten wie Linda oder so praktisch für 1,90 in ein Kilo-Set verschicke, dann
verkaufe. Das sollen wir sagen, es gibt auch viele Sorten für 1,90 das Kilo, die Linda gehört dazu.
Und das ist dann in ein Kilo gepackt und 1,50 oder 60, wenn es in 10 Kilo Einheiten sind. Also sind wir dann auch in einem großen Mengenpreis auch mit drin. Und als Unternehmer muss ich einfach diese Mehrkosten, wenn ich eine Sorte produziere, in kleineren Einheiten mit berechnen. Wenn es große Sorten wären, dann kann ich sie auch wieder günstiger gestalten. Also die Liebe zur Kartoffel ist wichtig, ist richtig, aber ich bin auch Ökonom und muss rechnen. Wenn ich die Arbeit habe, muss ich sie bezahlt bekommen. Und die Sorten, das ist ja auch das Schöne daran, sind es wert, weil sie klasse schmecken, weil sie unterschiedlich schmecken. Und das schmeckt der Kunde ja auch und sagt, das ist es wert. Und sonst würde er nicht wiederkommen, dann würden wir ja nächstes Jahr kaum welche verkaufen.
Aber erschließt sich mir auch besser, warum Sie sagen, Kartoffeln sind das Hauptgericht und dann das andere ist die Beilage.
Genau, das ist so ganz gut. Und wenn Sie jetzt einen Zapfenkartoffel wie jetzt Angeliter Tannenzapfen sehen, sie ist auch schwieriger im Anbau noch. Nicht nur wegen der geringen Produktionseinheiten, sondern auch mit dem Roden und mit der vielen Handarbeit, weil sie so länglich ist und sonst kaputt geht, haben wir da mehr Handarbeit drin. Und letztendlich ist diese Arbeit soll ja auch bei uns bezahlt werden, wie jeder Arbeitnehmer sein Geld verdienen möchte. Und so ist es bei uns rund, es funktioniert. Und ja, das macht Spaß. Das hätte man nie gedacht vorher, dass man so komische Kartoffeln, wie andere sagten, eigentlich so verkaufen kann. Die kauft doch keiner, heißt es. Doch, es gibt viel und finden immer mehr.
Und der alte Spruch, dass der dümmste Bauer die dicksten Kartoffeln findet, den haben wir jetzt auch widerlegt in dieser Stunde.
Ja, das ist mehr mit Neid, hat das wahrscheinlich was zu tun.
Aber ich höre daraus, Herr Elnick, dass sozusagen die Vermarktung heute, sagen wir mal, die Hälfte Ihrer Arbeit doch auch in Anspruch nimmt.
Ja, das
nimmt.
Ist sehr wichtig. Letztendlich das Anbauen, die Pflanze zu pflegen und zu ernten und zu lagern ist wichtig, aber es nützt nichts, wenn ich es nicht verkaufen kann. Und wenn ich da ein, zwei Großhändler habe, die ein, zwei Discounter beliefern, dann bin ich sehr abhängig. Dann, wenn der Discounter sagt, dieses Jahr nehme ich mal eine andere Sorte oder fahre mal wieder mit den LKWs nach Spanien oder Afrika und kaufe dann die billige Kartoffel dort, dann bin ich weg vom Markt. Und das ist für mich, die Abhängigkeit ist nicht gut. Das heißt, man braucht eigentlich, und das ist das Schöne, mehr eine Vielfalt letztendlich. Und eine Vielfalt belebt das Geschäft. Und dann brauchen wir viele Bauern, viele Händler, mit vielen Verbrauchern haben wir dann viele Märkte. Viele haben Arbeit, viele haben Genuss. Und diese Vielfalt belebt uns alle dann.
Was ist denn mit Hannes und Julius Ellenberg? Was wollen die denn mal werden oder sind die schon was?
Ja, die sind beide in dem Betrieb drin. Julius, der hat hier in Berlin auch Marketing noch studiert, nach seiner landwirtschaftlichen Ausbildung und Fachschule. Mhm. Und das war auch ganz gut so, dass er mal ein bisschen vom Hof rauskommt, so die Welt kennenlernt und weiß, wie das so überall so läuft. Dann kommt er nach Hause und dreht natürlich einiges um, das ist gut. Leitet die ganze Vermarktung mit Online-Gestaltung und Geschäfte machen und in der Werbung, inwieweit das auch funktioniert mit moderner Technik. Das bin ich auch ein bisschen überfordert, da komme ich nicht so schnell mit. Und das ist faszinierend für mich. Das geht ja eigentlich. Ne? Man braucht nicht einen großen Händler, sondern man kann selber das. Nicht digital, aber mit den Medien gut verkaufen.
Wenn der Filius Julius das kann, ja.
Und Hannes? Hannes ist jetzt, macht die Landwirtschaft, hat auch seine Landwirtschaftsausbildung mit Fachschulen gemacht und schmeißt jetzt den Ackerbau rum, hat noch neue Ideen, was er auch machen möchte. Kartoffeln natürlich auch. Will auch Gemüse noch ein bisschen anbauen, Zwiebeln zum Beispiel.
Also die wollen beide wirklich dann den Hof übernehmen?
Ja, sind dabei. Wir haben jetzt auch eine GbR und GmbH und Co. KG gegründet. Das ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt selber jetzt 40 Jahre gewirtschaftet hat und jetzt hat man neue Kompagnons dabei. Ja, mit meiner Frau zusammen haben wir das voll gut hingekriegt und jetzt machen wir es zu viert weiter. Und ich denke, das ist gut. Ich bin ja auch kein Rentner in dem Sinne, möchte noch gerne weiterarbeiten. Aber man kann auch mal Zeit haben zum Reisen, zum Beispiel nach Peru.
Dass für Sie, Herr Ellenberg, die Kartoffel wirklich ein echter Paradiesapfel ist, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden in dieser Stunde. Aber mal ganz ehrlich, essen Sie wirklich jeden Tag Kartoffeln?
Fast jeden Tag, ganz ehrlich gesagt, auch mal gerne Pizza. Aber die Vielfalt der Kartoffeln, das ist einfach so schön, da will ich nicht gerne drauf verzichten. Und wenn ich dann mal außerhalb bin und esse auch eine Kartoffel und die ist dann recht homogen einfach und lieblos zubereitet, dann komme ich lieber gerne wieder nach Hause und esse unsere Kartoffeln und das ist dann geht es mir wieder gut.
Also Sie essen was anderes nur, wenn Sie essen gehen? Sozusagen.
Ja, fast. Ja. Ganz zu Hause auch mal, wie gesagt, mal eine Pizza, die ich dann backe oder meine Frau. Ansonsten ist es mit Kartoffeln immer rundum, wo wir da die Kartoffeln. Wir haben ja die Vielfalt. Jeden Tag können wir eine andere Sorte essen. Das ist belebtes Gericht und das Essen und sind noch verschieden aromatisch und noch wahrscheinlich verschieden gesund. Ja, die blaufleischigen, die blaue Anneliese mit den Anthocyanen, ja, so wie rote Beete, Rotkohl. Ja, das habe ich alles in einer Kartoffel drin. Ne?
Also, wir waren mal kurz bei der Pizza, aber sind sofort wieder bei der Kartoffel. Carsten Ellenberg, Kartoffelbauer. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch hier bei uns im Studio und jetzt mal gucken gleich, wie wir hier diesen Kartoffelerde hier noch wegkriegen vom Studiotisch. Also, vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch. Tschüss.